Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Purim ist ein ganz spezielles jüdisches Fest, das wir Ihnen heute vorstellen wollen. Es gleicht dem Karneval, der in vielen Teilen der Welt gefeiert wird, hat aber, wie sollte es anders sein, eine ganz eigene biblische Geschichte. Außerdem hören Sie etwas von und zu dem Musiker Shaul Bustan. Einer der vielen israelischen Menschen, die mittlerweile in Deutschland leben, ist der Musiker und Komponist Shaul Bustan. Mit seinen aschkenasischen und swadischen Wurzeln bringt er Okzident und Orient zusammen und das ist gar nicht mal als Klischee gemeint. Kürzlich ist seine neue CD Above the Treetops erschienen, also über den Baumwipfeln. Carsten Dippel stellt uns Shaul Bustan und seine Musik vor.
Ich glaube, meine Musik erzählt tatsächlich meine eigene Geschichte von Vergangenheit, von Kindheit im Kibbutz in Israel und danach 10 Jahre lang in Jerusalem und dann weiter jetzt noch 10 Jahre in Berlin. Und das ist alles gemischt und jeder Stück eigentlich erzählt einen anderen Moment. Es ist wie ein kleines Filmchen, aber nur mit Musik.
Wenn Shaul Bustan mit seinem Kontrabass neben seinen Freunden im Studio steht, dann geht es so locker familiär wie in einem Jazzkeller zu und gleichzeitig so konzentriert wie in einem Konzertsaal. Manches klingt wie ein fröhlich ausgelassener Tanz, in anderen Momenten zählt jedes Detail. Für Shaul Bustan, der 1983 in einem Kibbutz geboren wurde, hat alles mit einer Mandoline angefangen. Er war noch ein Kind, da flog seine Familie mit ihm nach München. Denn in Israel konnten seine Eltern Anfang der 90er nirgends eine gute Mandoline kaufen. Später hat Shaul Bustan zu einem Instrument gefunden, welches schon sein Urgroßvater im Iran virtuos beherrschte. Die Oud. Eine traditionelle Laute mit kurzem Hals. Sie gilt als Vorläufer der europäischen Laute. Für Bustan ist die Oud eine Brücke zwischen der nahöstlichen und europäischen Welt.
Wenn ich jetzt beginne, auf die Oud zu üben oder zu spielen jeden Tag, ich würde jetzt erstmal Bach spielen auf die Oud. Ich nehme die Suiten von Cello und ich lese sofort vom Blatt, was die Cello spielt und übertrage das auf die Oud. Nicht alle passen, aber gibt es total schöne Stücke, das passen schön. Aber ich mache das einfach, weil das ist quasi eine Bibel.
Auf seinem neuen Album Above the Treetops, über den Baumwipfeln, begegnen wir diesem Urgroßvater auf einer Aufnahme. Anfang der 70er lud die Familie, Freunde und Bekannte nach Hause ein und dann spielten sie stundenlang persische Weisen.
Damals, als es noch längst keine öffentlichen Auftritte von Musikern mit iranischen oder arabischen Wurzeln gab, als die Musik in Israel noch sehr stark von europäischen Traditionen geprägt war und orientalische Klänge kaum Widerhall fanden, da war der Mitschnitt einer solchen Zusammenkunft keine Selbstverständlichkeit. Als die Großmutter starb, schloss sich Shauls Großvater in Trauer um seine Frau ein und hörte sich diese eine Aufnahme wieder und wieder an. Im Stück Basel Street, der Adresse seiner Familie in Beersheba, spielt Shaul selbst die Oud.
In Beersheba, da war jetzt ein Zentrum für kulturelle iranische Musik und so weiter. Und fast jeden Abend, so erzählt man, dass andere persische Musiker kamen auch zu unserem Haus damals zu spielen und musizieren. Ich hatte die Musik, die Live-Musik nicht erlebt. Ich habe viel Kultur vom Iran erlebt und viel Wärme. Und ja, wenn ich jetzt nur daran denke, dann fühle ich mich jetzt immer geschützt und geliebt. Und das ist total schön.
Als Bustans Großeltern den Iran Ende der 40er Jahre verlassen mussten und in den jungen, mühsam um seine Existenz ringenden jüdischen Staat kamen, war für die alten persischen Geschichten, die musikalische Tradition, ja selbst die Sprache, das Farsi, kein Platz. Die Präsenz der europäischen Kultur, der Einfluss der Aschkenasim in allen wichtigen Bereichen der Gesellschaft war schier übermächtig. In Shauls Kindheit liefen im Radio meist israelische Lieder, Popsongs, die allerdings selbst schon eine Mischung aus Orient und Okzident waren. Durch die Mandoline kam Bustan zur klassischen Musik.
Mit 16, 17 interessierte er sich dann mehr und mehr für die orientalische Tradition seiner Familie. Was gar nicht so leicht war. Dass sein Urgroßvater im Iran ein professioneller Musiker war, der getrommelt und gesungen hat und mit seiner kleinen Band sogar vor dem Schah spielte, darüber wurde geschwiegen.
Meine Mutter und ihre Geschwister, sie haben jetzt niemals gesagt, dass ihre Opa ist Musiker aus dem Iran. Das war ein No-Go. Sie haben auch nicht gesagt, dass die andere Opa ist Heilpraktiker oder Arzt vom Iran. Das hat auch jetzt nichts zu tun im Israel damals. Heutzutage ist ganz andere Geschichte.
Wirklich verändert habe sich das erst allmählich ab den 80er Jahren. Heute werde die Kultur der Misrachim viel selbstverständlicher wahrgenommen, erklärt Bustan. Bevor er nach Deutschland ging, gab er dort sogar Konzerte. Doch nach seinem Masterstudium brach er seine Zelte ab, verkaufte alles und landete vor 10 Jahren, lediglich mit 2 Koffern bewaffnet, in Berlin. In Israel mochte er nicht bleiben.
Das ist irgendwie hier zu eng für mich, zu viel Politik, zu viel Krieg, zu viel alles.
Schon in jungen Jahren hatte er sich gefragt, wo sein Platz in der Musik eigentlich ist, wie er seinen Emotionen am ehesten Ausdruck verleihen könne. Seine Antwort fand er im Komponieren.
Wo ich jetzt am Wohl fühle und wo es, ich kann jetzt alle Emotionen rausgehen, das ist mit meiner eigenen Musik. Und dann in die Studie kommt auch jetzt diese Spontanität von der Improvisation, bis es jetzt ein richtiges Bild von einem emotionalen Gefühl.
Deutschland war keine zufällige Wahl. Bustans anderer Großvater kam aus Rumänien. Er hatte die Shoah überlebt und strandete nach Kriegsende in Bayern. An die Zeit in einem Kloster, das die Peace aufnahm, hatte er gute Erinnerungen, die er an seine Kinder und Enkel weitergab. In Deutschland sei es viel selbstverständlicher, klassischer Musiker oder Komponist zu sein, sagt Bustan. Er hat hier seine Frau kennengelernt, die Autorin und Schauspielerin Claudia Schwarz, die über ihre gemeinsame Geschichte im Buch »Meschucke sind wir beide« erzählt. Inzwischen hat die Familie die Großstadt verlassen und ein neues Zuhause in Flensburg gefunden. Doch Berlin spielt weiter eine wichtige Rolle. Hier leitet Bustan noch 2 Chöre. Irgendwann, gesteht er, war ihm das Komponieren allein zu eintönig. So lernte er zunächst Kontrabass, doch dabei blieb es nicht.
Als mein erster Sohn geboren ist, vor 6 Jahren, habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich auch die Oud wieder. Das ist tatsächlich das Instrument, das ich möchte jetzt bis Ende spielen.
Für sein jüngstes Album kamen die Musiker, pandemiebedingt, nur für 2 Tage im Studio zusammen. Es war eine intensive Zeit, erzählt Bustan, während der auch noch sein 2. Sohn geboren wurde. Nachdem er auch schon Filmmusik geschrieben hat, arbeitet er zurzeit an einer Oper, seiner 2. Diesmal wird es die Umsetzung eines Stückes von Ephraim Kishon sein, Schwarz auf Weiß. Eine Liebesgeschichte zwischen einer weißen Mäusin und einer grauen Maus, die im gleichen Haus wohnen und zum Unwillen der Familie heiraten wollen.
Und ich finde, das passt auf jeden Fall für unser Politikerthema, unser Thema Gesellschaft, Rassismus, Antisemitismus, es alles passt und es ist ein sehr wichtiges Thema für mich und ich möchte es unbedingt komponieren und auf die Bühne bringen.
Falls Sie jetzt Shaul Bustan live erleben wollen, dann haben Sie am Sonntag in Köln eine einmalige Gelegenheit dazu. Er wird mit dem EOS Kammerorchester eine Premiere im Konzertsaal des Stadtgartens aufführen. Sein Stück Around the Sun wird Sie auf eine Reise durch Israel bis an den Rhein führen. Eine fulminante Aufführung, die Sie nicht verpassen sollten. Karten kosten 18 bzw. 12 Euro an der Abendkasse und es beginnt um 18 Uhr. Gerade ist das jüdische Purimfest vorbeigegangen, das an den ersten Völkermord an Jüdinnen und Juden erinnern soll. Das war damals im persischen Exil, also vor über 2500 Jahren. Historisch ist die Geschichte zwar nicht belegt, aber sie geht gut aus, denn der Massenmord wird verhindert und am Ende, nun ja, hängt der böse Haman am Galgen. Die Idee von Glück, Rettung und göttlicher Fügung ist vielleicht der Grund, warum das Fest auch zu Kriegszeiten, wie zum Beispiel derzeit in der jüdischen Gemeinde in Kiew, intensiv mit eigener Liturgie und Verkleidungen gefeiert wird. Was es mit dem Purimfest auf sich hat, erklärt Ihnen Evelyn Bartholmey.
Das jüdische Jahr 5782 ist etwas ganz Besonderes, aber nicht, weil die Quersumme 22 ergibt und zufällig dem bürgerlichen Jahr 2022 ähnelt. Nein, die Besonderheit besteht darin, dass es ein Schaltjahr ist und statt 12 sogar 13 Monate hat. Von den Babyloniern wurden nicht nur die Namen, sondern auch gleich noch der Brauch übernommen, dass der Monat Adar künftig der Schaltmonat sein sollte und uns 7-mal in 19 Jahren Adar 1 und Adar 2 im Kalender beschert. Das Sternzeichen des Adar sind die Fische, die Glück und Freude symbolisieren, wofür ja nicht zuletzt das Purimfest steht. Denn wir feiern den Sieg über den ersten groß angelegten Versuch, das jüdische Volk zu vernichten. Im Persischen Reich sollte das vor rund 2500 Jahren stattfinden. Der Großwesir Haman hatte den Plan ausgeheckt, weil ein gewisser Mordechai, übrigens ebenfalls ein hoher Beamter im Perserreich, dem Großwesir angeblich nicht den gebührenden Respekt gezollt hatte. Um das Datum für seinen Rachefeldzug gegen alle Juden festzulegen, warf Haman Lose, sie fielen auf den 14. des Monats Adar. Nur hatte Haman seine perfide Rechnung ohne die Königin Esther gemacht, denn sie war nicht nur klug und wunderschön, sondern obendrein und keineswegs zufällig auch jüdisch. Und so nutzte Esther ihren Charme, den Königsgemahl von der Verwerflichkeit des Haman-Planes zu überzeugen und ihr jüdisches Volk zu retten. Zum Widerruf des von Haman bereits verkündeten Mordaufrufes konnte sich der Perserkönig zwar nicht durchringen, aber immerhin erlaubte er den Juden ausdrücklich, den Schergen des Haman zuvorzukommen und sie wiederum in einem Akt der Selbstverteidigung zu töten. Nachlesen können wir diese Geschichte bis heute im biblischen Buch Esther, und in Anlehnung an das persische Wort Pur für die Lose wird seither am 14. Adar das Purimfest gefeiert. Damit ergibt sich die Frage, was wir in einem Schaltjahr machen, wenn es zweimal das Datum des 14. Adar gibt. Feiern wir dann also zweimal Purim? Nach der Überlieferung trugen sich die Ereignisse, die den Hintergrund für das Fest bilden, in einem Schaltjahr im zweiten Monat Adar zu. Und deshalb wird Purim bis heute in einem Schaltjahr grundsätzlich im Adar Sheni, dem zweiten Monat Adar, gefeiert. Keine Regel ohne Ausnahme, denn die Karäer oder Karaiten, wie sie auch genannt werden, feiern als einzige jüdische Minderheit das Purimfest in Schaltjahren im ersten Adar. Doch ein anderer Brauch hat sich rund um Purim Katan, wie der 14. Tag im ersten Monat Adar heißt, entwickelt. In vielen Gemeinden wurde und wird zum Teil bis heute der Befreiung von einer lokalen antisemitischen Bedrohung gedacht, typischerweise mit der Lesung einer Schriftrolle, die dieses Ereignis beschreibt, mit speziell komponierten Gebeten, einem festlichen Essen und Geldspenden für Bedürftige. Die berühmteste Zeremonie dieser Art in Deutschland dürfte das sogenannte Purim-Winz sein, mit dem in Frankfurt am Main bis zur Shoah an die Niederschlagung eines judenfeindlichen Aufstandes von 1614 und die feierliche Rückkehr der zuvor vertriebenen Gemeinde in die Frankfurter Judengasse erinnert wurde. Auch die längst in allen jüdischen Gemeinden weltweit übliche lustige Verkleidung samt Maske hat ihre Wurzeln im Mittelalter. Erstmals wird sie von dem 1508 in Padua verstorbenen Rabbiner Yehuda Minz erwähnt. Die italienischen Juden hatten sich mit Sicherheit von den Karnevalsbräuchen in Rom und Venedig inspirieren lassen. Eine andere Erklärung für die Maskerade bezieht sich auf den verborgenen Aspekt des Purimwunders. Scheinbar wurde es ja von Esther und Mordechai vollbracht, aber in Wirklichkeit war es das Werk des Allmächtigen.
Das war die Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.